ARD.
Bevor wir gleich mit dieser Folge starten, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es von diesem Podcast von 5 Minuten vor dem Tod erstmal nur noch 2 weitere Folgen geben. Danach endet der Podcast erstmal.
Ja, mehr als 4 Jahre lang haben wir in bald 113 Folgen diesen Podcast für euch produziert. Wir haben das auch sehr, sehr gerne getan. Und falls ihr noch Dinge loswerden wollt, falls ihr Kritik habt oder irgendwas zum Pflanzentalk beisteuern möchtet oder vielleicht auch nur mal ganz kurz Hallo sagen wollt, schickt uns sehr gerne Sprachnachrichten per Instagram, da können wir die gut sammeln. Und dann packen wir auch einige davon in unsere letzte Folge. Auf Instagram heißen wir @kriminalpodcast. Davor aber erstmal willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die könnt ihr wie immer auch in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen jetzt über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir wie immer sorgfältig recherchiert. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass alles genauso passiert ist.
Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Suizid. Falls ihr das gerade lieber nicht hören wollt, dann hört euch gerne eine andere Das Ding Podcast Folge an. Und wenn ihr selbst von dem Thema betroffen seid, dann findet ihr Hilfsangebote in unseren Shownotes.
Um die Leute, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir einige Namen geändert.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
Folge 112. Der Messerangriff.
Wir haben für diese Folge mit der Buchhändlerin Ulrike Dahm gesprochen. Sie wurde Zeugin von dem Fall, über den wir gleich sprechen. Und später im Interview wird sie das hier über die Tat sagen.
Also es ist, wenn ich, auch wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann ist mir das so absurd, dass man es schier nicht verstehen kann.
Der Tag, an dem Roland mit seinem bisherigen Leben abschließt, ist ein Mittwoch. Um genau zu sein, der 17. Mai 2023. Roland ist da 41 Jahre alt. Bisher war er Direktor an einer Schule für Erwachsene in Bayern. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Warum, darüber sprechen wir später noch genauer. An diesem Mittwoch fährt er an die Schule. Er nimmt mehrere hundert Euro aus der Schulkasse. Dann legt er seinen Schulschlüssel und seine Kündigung auf seinen Schreibtisch und macht sich auf den Weg zum Münchner Hauptbahnhof. Hier steigt Roland in den Zug nach Frankfurt. Auf der Fahrt nach Frankfurt trinkt er Bier und Schnaps. Als der Zug am Stuttgarter Bahnhof einen Zwischenstopp macht, steigt er spontan aus. Er sucht sich ein Hotel in der Nähe und bleibt in seinem Zimmer. Hier recherchiert er die Region rund um Stuttgart im Internet. Dabei findet er die Stadt Tübingen. Von Stuttgart fährt man etwa eine Dreiviertelstunde nach Tübingen. Roland liest, dass es da in Tübingen einen Einstieg zum Jakobsweg gibt. Am nächsten Morgen fährt er mit der Bahn also weiter nach Tübingen. Roland ist nämlich katholischer Theologe und wahrscheinlich interessiert er sich deswegen für den Jakobsweg. Was er in Tübingen zu sehen bekommt, beschreibt SWR-Reporterin Lisa Marie.
Tübingen ist eine Stadt, ein bisschen so wie ein Bilderbuch, würde ich manchmal sagen. Also wenn man da vom Bahnhof in die Stadt reinläuft, dann sieht man die Neckarfront. Das sind so richtig schöne alte Fachwerkhäuser mit der Neckarmauer und natürlich der Fluss. Und dann die ganzen Fachwerkhäuser in der Stadt, die so ein bisschen krumm und schief sind und total alt. Und da gibt es natürlich auch viel Geschichte in der Stadt. Es ist auf jeden Fall ja, so ein bisschen urig und nett eigentlich, würde ich sagen.
Lisa Marie hat diesen Fall damals als Reporterin verfolgt und war auch bei der Urteilsverkündung im Landgericht mit dabei. Ihr werdet sie jetzt auch noch in dieser Folge häufiger hören. Auf dem Weg in die Innenstadt kommt Roland also erstmal an dieser Bilderbuchkulisse vorbei. In der Stadt gibt es dann aber für ihn ein Problem. Roland sucht den Einstieg zum Jakobsweg, findet ihn aber nicht. Er fragt mehrere Passanten, ist damit aber nicht erfolgreich. Irgendwann gibt er dann aber auf und sucht sich ein Hotel. Er isst zu Abend und trinkt ziemlich viel Alkohol. Auf seinem Zimmer denkt er über Suizid nach. Irgendwann verwirft er den Gedanken und geht ins Bett. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen läuft er in die Tübinger Innenstadt. Er geht in einen Supermarkt, kauft sich Snacks, Zigaretten und ein langes Fleischermesser. Das Messer hat eine 16 cm lange Klinge. Das packt er in eine Papiertüte. Danach läuft er über 2 Stunden lang durch die Innenstadt. Dann bleibt Roland stehen.
Also das ist so eine ganz lange Straße, die tatsächlich jetzt nicht so besonders verwinkelt ist wie die anderen Straßen drumherum. Aber da gibt es dann auch noch ein Café gegenüber und auch einen Blumenladen. Also viele kleine nette Läden, wo man da auch vielleicht mal so lang flaniert und ein bisschen durch die Schaufenster reinguckt, was es da so gibt.
So beschreibt Lisa Marie die Umgebung. Roland steht vor einer Buchhandlung.
Es ist eher eine kleinere Buchhandlung und wenn man da so reinschaut von draußen, dann sieht man eigentlich auch gleich Tische, wo die Bücher drauf liegen. Und also man sieht dann auch relativ schnell so zu dieser Verkaufstheke hin. Es ist jetzt nicht so weitläufig, sondern eher so ein bisschen engerer Raum.
Die Buchhandlung gehört Ulrike Dahmen. Sie ist 73 Jahre alt und arbeitet dort an diesem Vormittag.
Ich habe eine große, relativ große philosophische Abteilung, eine relativ sehr große Kinderbuchabteilung. Kunst, Theater, Musik ist auch ein Schwerpunkt bei mir. Und dadurch komme ich eben zum Teil auch mit sehr netten und interessanten Leuten ins Gespräch. Und das ist für mich auch sehr schön dann in der Buchhandlung. Und ich lerne da auch viel dazu.
In der Buchhandlung ist an diesem Vormittag nicht viel los. Eine Frau unterhält sich gerade mit der Buchhändlerin. Wir haben die Frau für diese Folge Nicole genannt. Sie will ein bestelltes Buch abholen. Das beobachtet Roland von draußen. Spätestens als er Nicole sieht, nimmt er das Messer aus der Tüte und nimmt es in die Hand. Dann geht er in die Buchhandlung. Nicole steht mit dem Rücken zu ihm vor dem Verkaufstresen. Sie merkt gar nicht, dass Roland in den Laden gekommen ist. Der läuft jetzt aber zielstrebig auf Nicole zu. Er holt aus und rammt Nicole das Messer in den Rücken.
Man ist ja auf sowas überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe zuerst gedacht, ach, das ist bestimmt ein Theatermesser. Das gibt's ja, wenn auf der Bühne jemand ermordet wird, dann rutscht das Messer da rein, also in den Schaft. Das war aber nicht so. Und als ich gemerkt habe, dass das wirklich ein richtiges Messer ist, keiner hat einen Ton, der Mann hat keinen Ton gesagt, die Frau hat nicht geschrien und gar nichts. Das war so ein bisschen gespenstisch auch. Und als ich gemerkt habe, Mensch, das ist ja ein richtiges Messer, dann dachte ich, ach, jetzt haut der bestimmt gleich ab. Gar nicht, der hat sich rechts daneben an ein Stehpult gestellt. Ich hatte schon gleich das Telefon natürlich in der Hand, habe 110 gewählt. Und da war dann so ein Polizist, der sich gemeldet hat. Ich habe dem erzählt, dass ich ganz schnell Notarztwagen brauche und wo der hinkommen soll.
Auch als klar ist, dass die Polizei bald kommen wird, bleibt Roland, wo er ist.
Nachdem ich dann aufgelegt habe, das Telefongespräch beendet habe, habe ich dann zu dem Attentäter geguckt und habe gesagt, und wie ist Ihr Name? Weil das war wie so eine Reflexhandlung eigentlich, weil der Polizeimensch mich das gefragt hat. Und dann sagt er, also nicht gesagt, spinnen Sie, lassen Sie mich in Ruhe oder irgendwas, sondern der hat ganz höflich geantwortet, als wäre ich irgendwie vom Einwohnermeldeamt. Das war, also die ganzen Interaktionen, die da waren, die waren so absurd, dass man es überhaupt nicht diesem schlimmen Vorfall so zuordnen konnte. Also es war für mich völlig, völlig entfremdet alles.
Nicole, die Frau, die von Roland angegriffen wurde, steht nach der Tat unter Schock. Sie hat noch nicht realisiert, was gerade passiert ist. Sie weiß auch nicht, dass ein Messer in ihrem Rücken steckt. Sie glaubt, dass Roland sie geschlagen habe. Sie dreht sich zu Roland um und sagt, was soll das? Ich kenne sie ja gar nicht. So steht es später im Urteil. Roland steht da zu diesem Zeitpunkt schon wieder etwas abseits bei einer Bücherpyramide. Nicole rettet sich dann hinter den Tresen zu Ulrike Dahmen, der Buchhändlerin. Durch den Blutverlust wird sie immer blasser und bekommt Atemnot. Wenig später seien dann mehrere Polizisten und zumindest 2 mit gezogenen Waffen in den Laden gekommen. Roland lässt sich widerstandslos festnehmen.
Einer der Polizisten hat eine Sanitätsausbildung und kümmert sich um Nicole, bis die Notärztin kommt. Nicole weiß mittlerweile, dass sie schwer verletzt sein muss. Nicole kommt ins Krankenhaus. Das Messer steckt fast bis zum Anschlag in ihrem Rücken. Ihre Luftröhre wurde durchstochen. Sie hat mehrere Liter Blut im Oberkörper und ihre Lunge kollabiert. Sie muss deswegen notoperiert werden. Aber Nicole hat Glück. Durch die schnelle Erste Hilfe und die Not-OP kann sie gerettet werden. Wie knapp Nicole überlebt, das realisiert Ulrike Dahmen erst später.
weil ich erst von dem medizinischen Gutachter dann erfahren hatte, dass die wirklich das Messer nur 2 Millimeter neben einer wichtigen Arterie vorbeigerutscht ist. Die wäre mir da auf dem Fußboden verblutet, wenn das ganz bisschen anders gelaufen wäre.
Auch die Tat an sich kann sie im ersten Moment gar nicht verarbeiten.
Ja, also ich habe dann irgendwie so ein bisschen realisiert, was da überhaupt passiert ist. Und dann kam noch eine Polizistin, die hat mich dann noch so ein bisschen interviewt und hat mir auch gesagt, wenn es mir jetzt schlecht geht, an wen ich mich wenden kann. Aber das war dadurch, dass das so, also ich habe dann immer gesagt, ich kam mir eigentlich vor wie am Filmset bei Quentin Tarantino. Für mich war das so absurd, dass ich das gar nicht richtig real zuordnen konnte.
Roland kommt dann nach der Tat in Untersuchungshaft. Im Januar 2024 startet dann der Prozess vor dem Tübinger Landgericht. Reporterin Lisa Marie ist bei einigen Prozesstagen mit dabei. Und sie hat uns erzählt, dass man dem Mann die Tat auf den ersten Blick nicht zutrauen würde.
Also er war auf jeden Fall dunkelblond, hatte, glaube ich, auch eine Brille auf. Er hatte nicht wirklich eine athletische Figur, also war jetzt schon ein bisschen ja, kräftiger, stämmiger, hatte auch so eine Hose an, die er so recht weit hochgezogen hat und sein Oberteil in die Hose reingesteckt. Eigentlich eher einfach ein unscheinbarer Typ, wenn man ihn so auf der Straße sieht.
Vor Gericht soll erstmal geklärt werden, ob Roland überhaupt schuldfähig ist. Dazu sagt auch ein psychiatrischer Gutachter aus. Laut diesem Gutachter hat Roland einige Zwangsstörungen und Besonderheiten der Persönlichkeit, wie es da heißt, so steht's im Urteil. Schuldfähig ist er aber trotzdem. Er stand während der Tat auch nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Vor Gericht sagt dann auch eine Kollegin von Roland aus. Wir erinnern uns, Roland hat ja in Bayern als Schulleiter gearbeitet. Sie sagt, dass er bei den Kollegen beliebt gewesen sei und dass es nie Probleme gegeben habe. Diese Tat habe sie total überrascht. Auf den ersten Blick scheint es auch gar kein Motiv für diesen Angriff gegeben zu haben. Denn
Opfer und Täter kannten sich überhaupt nicht. Die hatten sich vorher noch nie getroffen und eigentlich tatsächlich ja auch vor der Tat und während der Tat nicht gesehen, weil so die Frau stand mit dem Rücken zum Täter und er hat ihr einfach von hinten das Messer in den Rücken gesteckt.
Das Motiv ist dann aber doch recht schnell gefunden. Roland sagt nämlich aus, er wollte ins Gefängnis. Und das so lange wie möglich.
Also hat er sich extra informiert, womit man am längsten ins Gefängnis kommt. Und das ist in dem Fall ja Mord.
Roland hat nämlich ziemlich hohe Schulden und er hofft, dass er im Gefängnis da drumherum kommt.
Also die Schulden lagen so zwischen 80.000 und 100.000 Euro. Also die sind so entstanden, dass er über seinen Verhältnissen gelebt hat und wohl auch ziemlich viele Bücher gekauft hat. Also so eine Art Büchersucht.
Roland sagt aus, dass ihn außer den hohen Schulden auch seine Verantwortung als Schulleiter immer mehr belastet hätte. Und das, obwohl er sogar schon eine Schuldnerberatung gemacht hat. Er hatte wohl auch schon einen Anwalt eingeschaltet, der das mit den Schulden regeln sollte. Die Situation scheint für Roland aussichtslos. Er überlegt, wie es weitergehen könnte und landet bei 2 Optionen. Suizid oder Gefängnis. Am 17. Mai, dem Tag, als Roland nach Stuttgart fährt, hat er morgens einen Brief von einem Gerichtsvollzieher in der Post. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. So steht es im Urteil. Vor Gericht erzählt er, wie er mit dem Zug nach Tübingen gefahren sei und hier wahllos ein Opfer gesucht habe. Roland wollte sein Opfer unbedingt von hinten erstechen. Vor der Tat hat er im Internet nämlich nach Straftaten gesucht. Er habe wohl auch kurz über Brandstiftung nachgedacht. Das habe er dann aber wieder verworfen, aus Angst, dafür nicht direkt in U-Haft zu kommen. So steht es im Urteil. Er recherchiert deswegen den Unterschied zwischen Mord und Totschlag und landet so irgendwann beim Mordmerkmal Heimtücke. Das geht aber nicht so schnell, wie er sich das vorgestellt hat. Dazu nochmal Buchhändlerin Ulrike Dahmen.
Dann hat er im nahegelegenen Supermarkt sich dieses Wahnsinnsmesser gekauft und ist da rumgelaufen und hat festgestellt, dass gar nicht so leicht ist, jemanden rückwärts zu ermorden, weil in Tübingen da morgens so zwischen 11 und 12 die meisten Leute mit dem Rucksack rumliefen. Da wäre er ja gar nicht durchgekommen. Also wenn ich das jetzt erzähle, dann finde ich das so absurd, dass man das eigentlich kaum glauben kann, dass es so war. Aber es war so. Und die stand halt leider hinter meinem Tresen und hatte den Rucksack noch vor sich stehen.
Dass Roland sich einfach wahllos ein Opfer ausgesucht hat, das beschäftigt auch Reporterin Lisa Marie.
Ich habe tatsächlich von dem Fall das erste Mal gehört, als es passiert ist, damals im Mai 2023. Und es war schon so eine komische Nachricht, wenn man gehört hat, dass da jemand durch Tübingen gelaufen ist mit einem Messer und da jemanden dann einfach wahllos angegriffen hat. Und auch bevor ich da beim Urteil zugehört habe, habe ich schon mich gefragt, ja, ist es eigentlich jetzt, kann sowas jedem passieren? Kann man einfach, also jeder hätte das Opfer sein können an dem Tag. Und das macht einem schon ein bisschen ein ungutes Gefühl.
Auch Nicole sagt vor Gericht aus. Sie will aber nicht im selben Raum wie Roland sein. Deswegen sitzt sie, als sie ihre Aussage macht, in einem Nebenraum und wird per Video dazugeschaltet. Sie erzählt, dass sie am Tag der Tat nach der Arbeit nur ein Buch in der Buchhandlung abholen wollte. Plötzlich habe sie einen starken Schlag gespürt. Wie von einem Vorschlaghammer, sagt sie. Ulrike Dahmen, die Buchhändlerin, habe irgendwann gerufen, »Mein Gott, Sie haben ein Messer im Rücken.« Erst da habe sie realisiert, was passiert ist.
Die Frau hat auf jeden Fall erstmal noch eine Weile körperliche Schmerzen auch gehabt und auch beispielsweise beim Sport machen oder so immer noch was gespürt. Und vor allem halt psychisch hat sie noch damit zu kämpfen und hat auch immer noch Therapie in Anspruch genommen. Und sie ist wohl auch noch immer so ein bisschen auf der Hut, wer steht jetzt gerade neben mir, wer steht hinter mir. Und sie sagt aber trotzdem auch, dass sie sich davon jetzt nicht ihr Leben kaputt machen lassen will.
Ulrike Dahmen sieht Nicole dann ein paar Monate nach der Tat wieder.
Ich hätte sie gar nicht erkannt. Sie hat mich erkannt und hat gefragt, wie es mir denn so geht und hat erzählt, sie war mit einem Bekannten unterwegs und sagte, ja, sie hätte ihm den Buchladen schon gezeigt, aber reingehen könnte sie jetzt nun noch nicht. Was mich auch nicht weiter wundert, weil das natürlich in ihrem Leben natürlich auch ein ganz schlimmer Vorfall war, klar.
Auch Ulrike Dahmen sagt natürlich vor Gericht aus, sie hat die Tat ja als Augenzeugin miterlebt. Am Ende des Prozesses fordert die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Haft. Die Verteidigung plädiert auf 9 Jahre. Die Staatsanwältin geht nämlich davon aus, dass der Angriff ein vollendeter Mordversuch war. Roland musste davon ausgehen, dass sein Opfer durch den Angriff sterben würde. So schreibt es das Schwäbische Tagblatt. Nach dieser Auslegung könnte Roland dann auch lebenslang ins Gefängnis. Das fordert die Staatsanwaltschaft aber nicht. Denn Roland ist nicht vorbestraft und auch nie als gewalttätig aufgefallen. Außerdem, was noch dazu kommt, er hat ja auf die Polizei gewartet und sich dann auch widerstandslos festnehmen lassen. Roland habe bei der Polizei diese Tat dann auch direkt gestanden. Weil die Tat aber auch genau geplant war, fordert die Staatsanwaltschaft diese 14 Jahre Haft.
Der Anwalt der Nebenklage sieht das anders. Er betont nochmal, dass Roland sich rein zufällig irgendein Opfer ausgesucht habe. Dazu sagt er, keiner hier im Raum kann ausschließen, dass es ihn hätte treffen können. So schreibt es das Schwäbische Tagblatt. Er fordert eine möglichst lange Haftstrafe und Schmerzensgeld für Nicole. Rolands Anwältin sagt in ihrem Plädoyer, dass Roland beliebt gewesen sei und niemand ihm die Tat zugetraut hätte. Sie gehe auch nicht davon aus, dass er nochmal jemanden angreifen würde. Das hatte vorher auch schon ein psychiatrischer Gutachter bestätigt. Und sie sagt, auch er hat eine zweite Chance verdient. Roland bittet Nicole in seinem letzten Wort um Entschuldigung. Und er sagt, dass er sich im Gefängnis beruflich umorientieren und seine Schulden zurückzahlen wolle. Im Februar 2024 fällt das Tübinger Landgericht dann ein Urteil. Vor Ort berichten verschiedene Reporterinnen und Reporter über das Prozessende. Auch Lisa Marie ist dabei.
Es war schon relativ großer Medienrummel bei der Urteilsverkündung. Also die lokale Presse war auf jeden Fall da und auch das Fernsehen von uns vom SWR war auch mit dabei. Und da war dann auch dieser ziemlich so altehrwürdige Gerichtssaal. Da hängt ein riesiger Kronleuchter von der Decke runter. Es ist auch so, es sind so alte Holzbänke, auf denen man da sitzt. Und durch so einen Glastunnel kommt dann, wird der Angeklagte dann reingebracht mit Handschellen und Fußfesseln. Und da haben dann schon viele sehr gespannt erwartet, wie das Urteil jetzt ausfällt.
Roland wird wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu 11 Jahren Haft verurteilt. Er muss Nicole außerdem 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.
Ja, also mir ist aufgefallen, dass er auf jeden Fall sehr, sehr ruhig war. Der hat ziemlich aufmerksam zugehört, hat eigentlich nicht wirklich eine Regung gezeigt. Auch so, als das Urteil dann gesprochen wurde und er ja dann gehört hat, dass er jetzt ins Gefängnis muss, hat er eigentlich wirklich keine Regung gezeigt und hat es so komplett hingenommen.
Das Landgericht Tübingen begründet seine Entscheidung damit, dass Nicole bei dem Angriff nicht gestorben ist. Dazu kommt, dass Roland psychisch vorbelastet und nicht vorbestraft ist.
Wir haben jetzt gerade schon gehört, Nicole, also das Opfer in diesem Fall, hat überlebt, auch weil Ulrike Dahmen so schnell den Notruf gerufen hat und dementsprechend so schnell Hilfe da war. Und über dieses ganze Thema Notruf, wann rufe ich die 112, wann rufe ich die 110, wie läuft so ein Gespräch ab, wie schnell ist dann auch Hilfe bei mir, darüber wollen wir jetzt sprechen und das passt in dieser Folge gleich doppelt, denn ich weiß nicht, ob ihr darauf schon geachtet habt, aber das ist unsere 112. Folge, also 112. Und deswegen sprechen wir jetzt auch mit einem Leitstellendisponent in der integrierten Leitstelle Heilbronn für Feuerwehr und Rettungsdienst, und zwar mit Joachim Brandt. Hallo Herr Brandt.
Hallo zusammen.
Vielleicht mal so für den Anfang, wann rufe ich denn eigentlich die 112 und wann rufe ich die 110?
Also die 112, das ist ja ganz klassisch die Feuerwehrnummer. Und es wurde ja vereinfacht jetzt, Feuerwehr und Rettungsdienst erreichen Sie unter die 112 und die Polizei erreichen Sie wie früher auch unter der 110. Diese extra Notrufnummer für den Rettungsdienst, die gibt's nicht mehr, die hatten wir ganz früher mal. Feuerwehr, Rettungsdienst 112, Polizei 110.
Wenn ich jetzt die 112 wähle, wie lange dauert's denn dann, bis Hilfe kommt?
Also das kommt natürlich immer drauf an, was für Hilfe Sie benötigen und wo Sie die Hilfe benötigen. Aber gerade jetzt aktuell ist ja gerade im Bereich des Rettungsdienstes die Reform von der Hilfsfrist auf dem Weg, die besagt, dass spätestens nach 12 Minuten Rettungskräfte bei Ihnen vor Ort sein müssen, unabhängig von wo Sie anrufen in Baden-Württemberg.
Und klappt das dann auch immer so gut?
Leider nein, weil dazu haben wir zum einen zu viele Bagatelleinsätze und zum anderen zu wenig Fahrzeuge.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eben einen polizeilichen Notfall habe, aber trotzdem die 112 rufe, also in dem Fall ja die falsche Nummer in Anführungszeichen, was passiert denn dann, wenn ich dann eben beim falschen Disponenten rauskomme?
Also in der Regel nimmt der Disponent, egal von welcher, ich nenne es jetzt mal Organisation, der ist ihr Anliegen an und auf und dokumentiert das Ganze dann auch. Und wenn sich dann rauskristallisiert, das ist jetzt eher was für die Polizei, dann werden sie mit der Polizei verbunden. Oder wenn der Disponent eben schon genug Angaben hat, dann leitet er das einfach so an die Polizei weiter. Und andersrum natürlich auch, wenn Sie jetzt mit einem medizinischen Problem bei der 110 anrufen, wenn für den Polizisten genau ersichtlich ist, was Sie für ein Problem haben, dann leitet er uns einfach weiter. Wenn er sich selber nicht ganz so sicher ist, dann verbindet er eben zu uns oder er gibt uns eine Rückrufnummer, dass wir selber nochmal mit Ihnen sprechen können.
In unserem Fall hat man jetzt beides gebraucht. Also man hatte zum einen einen Täter, der noch am Tatort war und zum anderen eine schwer verletzte Person. Wie geht man denn als Disponent mit so einer Situation um?
Also in so einem konkreten Fall ist, egal bei wem Sie anrufen, erstmal der erste Gedanke, ist der Täter denn noch vor Ort? Weil ist dort eine weitere Gefährdungslage? Sind dort noch weitere unbeteiligte Personen gefährdet? Sind meine Einsatzkräfte gefährdet, die ich dorthin schicke? Drum ist das Erste, was wir da vom Anrufer wissen müssen, wo ist der Täter jetzt? Wissen Sie, wo der Täter ist? Und wenn nicht, dass sich die Person auch in Sicherheit bringt, also zum Beispiel in einen Raum und die Tür verschließt. Das ist tatsächlich so der erste Gedanke, ist dort immer noch eine Gefährdungslage, ja oder nein?
Wie wird denn entschieden, was und wie viel von was zum Einsatzort geschickt wird?
Mittlerweile haben die Disponenten gerade im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst digitale Unterstützung. Das heißt, wir haben nebenher eine Software laufen, wo wir dann die Ergebnisse unserer Fragen durch einfaches Klicken einspeisen können. Das geht auch sehr schnell. Und dann macht anhand der vorgegebenen Alarm- und Ausrückeordnung, die ist halt für jeden Landkreis fest vorgegeben, das Programm schon einen Vorschlag und empfiehlt dann, was man dort schicken könnte. Aber unterm Strich ist das immer die Entscheidung vom Disponenten und da ist der allerwichtigste Aspekt ganz einfach Erfahrung.
Und Sie sind ja jetzt eben frisch aus der Weiterbildung, sage ich jetzt mal. Wie fühlt man sich denn dann so am Anfang, wenn man jetzt eben diese Verantwortung hat?
Also es ist schon was anderes. Ich war davor schon 2 Jahre auf der Leitstelle tätig, in der Notrufannahme und im Krankentransport. Aber wenn man dann tatsächlich gerade in der Nachtschicht zum Beispiel mit sehr wenigen Kollegen am Tisch sitzt und man quasi für die Notfallrettung für den gesamten Landkreis und aller Bürger dort verantwortlich ist, das ist dann doch schon mal ein sehr zu Beginn stressiges Gefühl, möchte ich tatsächlich sagen.
Was lernt man denn, bevor man Disponent wird? Also lernt man, kann ich mir vorstellen, auch irgendwie ruhig zu bleiben, vor allem nach außen hin. Ich denke mal, die Leute, die in einer stressigen Situation anrufen, die sind ja eh schon aufgebracht wahrscheinlich oft. Also was sind denn so Dinge, die einfach sehr wichtig sind für Menschen, die am Notruf arbeiten?
Also das Wichtigste ist ja schon mal, dass sie den passenden Eingangsberuf haben. Und das ist jetzt von der Seite des Rettungsdienstes, müssen sie quasi Notfallsanitäter sein. Also sie müssen auch im Rettungsdienst gearbeitet haben, dass sie auch wissen, wie die Einsätze vor Ort ablaufen. Und weil es ja eine integrierte Leitstelle heutzutage ist, müssen sie auch eine feuerwehrtechnische Ausbildung haben. Das heißt, sie sind auch zum Feuerwehrmann, Truppführer ausgebildet. Von der Feuerwehrseite her wird dann erwartet, dass sie mindestens Zugführer sind und Rettungssanitäter. Das heißt, der normale, in Anführungszeichen normale Rettungsdienstler kriegt eine Feuerwehrausbildung, der Feuerwehrbeamte kriegt eine Rettungsdienstausbildung. Und da ist natürlich dann auch viel Praxis mit erforderlich, sei es jetzt auf den Fahrzeugen selber, um die Einsätze einschätzen zu können, aber eben auch Leitstellenpraktika. Und dann eben ganz wichtig, das Einsatztraining in der Ausbildung, gerade wenn es um Sachen Wiederbelebung geht. Das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Das wird geübt bis zum Umfallen in der Disponentenausbildung.
Also Erste Hilfe, Wiederbelebung am Telefon, übers Telefon.
Genau, weil gerade bei einer Wiederbelebung, da kommt es wirklich auf jede Sekunde an. Und man kann von jemandem, der nicht aus dem Fach ist, nicht erwarten, in so einer Extremsituation sich jetzt an seinen Erste-Hilfe-Kurs vor 10, 15 Jahren zu erinnern und wie er das jetzt alles zu machen hat. Und dafür sind dann eben auch die Disponenten da, die ihnen am Telefon Schritt für Schritt erklären, was sie machen können, um der Person zu helfen. Wenn ich jetzt in einem regulären Tagdienst oder in einem Frühdienst auf der Leitstelle bin, nehme ich circa zwischen 80 und 140 Notrufen entgegen in einer Schicht. Da stellt sich eine gewisse Routine ein. Das heißt jedoch nicht, dass uns gerade so extreme Sachen kalt lassen. Also da ist dann auch häufig, auch wenn man eine Reanimation anleiten musste am Telefon, dass man dann erstmal auch zu seinen Kollegen sagt, ich brauche mal kurz 5 Minuten, dass man mal in die frische Luft geht und mal durchatmet. Also wir versuchen am Telefon ruhig und professionell zu wirken, damit wir eben auch die aufgeregten Anrufer etwas besser anleiten können, aber spurlos geht es an uns natürlich auch nicht immer vorbei.
Hatten Sie so einen Fall selbst auch schon?
Ja, mehrfach. Also das sind auch Kleinigkeiten, auch wo man dann selber gar nicht weiß, was man danach sagen soll. Aber ich habe zum Beispiel 45 Minuten mit einer Person telefoniert, mit einer jungen Frau, die von der Brücke springen wollte. Und schon auf der Brücke stand. Ja, das sind dann so Dinger, da muss man danach schon mal durchatmen.
Was ich jetzt auch so ein bisschen raushöre, Das sind ja schon oft auch Situationen, auf die man gar nicht vorbereitet ist, in dem Sinne, dass man gar nicht weiß, was jetzt kommt. Also der Notruf kommt rein und man hat ja wirklich überhaupt gar keine Idee, was jetzt am anderen Ende geschieht, sondern es ist wie so eine Box, in die man erstmal nicht reinschauen kann.
Ja, absolut. Es kann der ruhigste Tag sein und dann klingelt das Telefon und der Tag kann sich schlagartig ändern. Gerade in der Leitstelle wie auch im Rettungsdienst, da stecken sie einfach nicht drin. Zu ganz vielen Fällen haben wir eben, dass wir sagen, das ist unser normales Tagesgeschäft, unsere Routine. Aber man weiß nie, wann diese Routine eben umschlägt.
Wenn der Notruf quasi abgearbeitet wurde, man legt auf und die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst sind unterwegs oder sind vielleicht schon vor Ort, dann weiß man danach nicht, wie es ausgeht, oder?
Also wir kriegen immer Rückläufer, weil wir müssen das natürlich alles dokumentieren. Das heißt, wir alarmieren die Rettungskräfte dorthin, die arbeiten den Einsatz ab und die melden uns danach zurück, was sie gemacht haben. Das muss ja alles dokumentiert werden. Das heißt, wir kriegen immer Feedback von den Besatzungen, wie der Einsatz gelaufen ist.
Sagt Joachim Brandt, Leitstellendisponent in der integrierten Leitstelle in Heilbronn. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Jo, tschüss.
Diese Folge und der Fall, über den wir gesprochen haben, ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch eins, zwei Sachen, die wir erzählen möchten. Einmal haben wir uns gefragt, wie geht es eigentlich Ulrike Dahmen? Sie war ja Augenzeugin, war in dieser Situation mit drin. Wie geht es ihr heute, jetzt nachdem so ein bisschen Zeit vergangen ist, nach diesem schrecklichen Vorfall?
Wenige Monate vorher hat es in Tübingen einen anderen Messerangriff gegeben, der tatsächlich tödlich war. Und also dieses Umfeld, das verunsichert generell und dass das bei mir im Laden auch passiert ist, das zu integrieren, fällt mir immer noch schwer. Aber ich fühle mich trotzdem in meiner Buchhandlung wohl. Also es ist nicht so, dass das jetzt da irgendwie psychisch kontaminiert wäre oder ich da jetzt Angst habe. Das ist glücklicherweise nicht so.
Also das klingt für mich nach einer Frau mit einer sehr großen Portion Resilienz.
Wir haben für diese Folge auch bei Nicole, also wie wir jetzt das Opfer für diese Folge genannt haben, angefragt. Und wir hätten natürlich jetzt auch gerne ihre Sicht gehört, auch wie es ihr heute geht. Sie wollte jetzt leider nicht mit uns sprechen, aber das verstehen wir natürlich auch. Und genauso haben wir uns auch in Verbindung gesetzt mit der Anwältin des Verurteilten, also Roland, wie wir ihn für diese Folge genannt haben. Da haben wir leider auch keine Rückmeldung bekommen.
Dafür hat uns Ulrike Dahmen noch mehr erzählt über die Zeit nach der Tat, wie das für sie war.
Erstens an dem Abend, ich fahre dann immer mit dem Fahrrad wieder zu mir nach Hause. Und als ich das dann aufgeschossen habe, das Schloss, da habe ich mich bestimmt dreimal umgeguckt, ob hinter mir jemand mit dem Messer steht. Also es ist dann doch, man bezieht es dann doch auf sich. Das war dann einen kurzen Moment, ich meine, das war völlig irrational, aber trotzdem, da war es nochmal so. Und ein paar Tage später kam ein Mann, dieser Täter, der war ein Mensch aus Franken, also ein Bayer oder Nordbayer oder ob das richtig bezeichnet ist, weiß ich nicht, jedenfalls eindeutig ein Deutscher. Und für mich war das wichtig, dass das ein Deutscher war, weil mich natürlich viele Leute gleich gefragt haben, ja, war doch bestimmt ein Ausländer. Das hat mich dann geärgert, weil es gibt zwar viele Ausländer, die auch kriminell werden, aber dass das dann sofort so angenommen wird, das fand ich dann auch nicht richtig. Und da war ich dann eigentlich ganz beruhigt, dass ich sage, nein, es war kein Ausländer. Also diese ganzen Klischees, mit denen man dann umgehen muss, das ist auch nicht so ganz einfach. Aber dann kam ein paar Tage später auch ein ähnlich großgewachsener Franke bei mir in den Laden. Und da habe ich zuerst auch mal einen Schreck gekriegt. Also, aber das waren die beiden einzigen direkten Flashbacks sozusagen mit diesem Zusammenhang. Und sonst die Absurdität des ganzen Vorfalls ist erstmal so geblieben, beziehungsweise wie schlimm es eigentlich war, habe ich überhaupt erst im Prozess mitgekriegt.
Was dann nach der Tat aber tatsächlich auch so ein kleines Problem für Ulrike Dahmen war, das war so Sensationstourismus. Also Leute, die dann nur zu ihr in den Laden gekommen sind, um sich halt über diesen Fall auszutauschen.
Ganz viele. Es sind sogar Leute reingekommen, die noch nie in meiner Buchhandlung waren. Die wollten sozusagen nur das Skandalon da erzählt bekommen. Und da habe ich mich relativ kurz gefasst. Also wenn ich Leute kannte oder wusste, die dann auch ein bisschen Anteil nehmen an dem an der Geschichte, dann habe ich schon versucht, dem irgendwie vernünftig antworten zu können. Aber also wenn da irgendeiner reinkam und sagt, oh, bei Ihnen ist ja sowas Spannendes passiert, dann sage ich, ja, lesen Sie das mal im Schwäbischen Tagblatt. Also wenn sozusagen die Sensationslust mir da zu sehr aus den Augen blitzte, habe ich da wenig dazu gesagt.
Ja, am Ende bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig zu sagen. Ich glaube, so dass man Zufallsopfer werden könnte, das ist ja immer so eine Angst, also die jetzt nicht ständig präsent ist, aber wenn dann so ein Fall passiert, dann ist es ja schon so, wie eben auch der Verteidiger von der Nebenklage gesagt hat, es hätte einfach jeden treffen können. Und es hat ja auch Lisa Marie beschrieben in einem von ihren Tönen, dass man da sich schon so überlegt, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich an dem Tag da spazieren gegangen wäre oder einfach in der Innenstadt gewesen wäre.
Ja, und da fällt es einem im Kopf manchmal auch nicht so leicht, dann zu sagen, ja, Moment, aber ganz kurz, Kopf und Gehirn, vergleich das mal, wie niedrig diese Wahrscheinlichkeit ist, dass mir sowas passiert. Es fällt dann schwer, diese Transferleistung irgendwie zu vollziehen im Kopf.
Gerade in so einer doch kleineren Stadt wie Tübingen, wo ich auch so das Gefühl habe, immer wenn man da mal ist auf so einem Tagesausflug, man kennt sich dann doch mehr als jetzt in Stuttgart beispielsweise. Ja. Da rechnet man halt einfach auch nicht damit, dass sowas passieren könnte.
Wir wünschen auf jeden Fall Nicole, wie wir sie genannt haben, eine schnelle Genesung und alles Gute.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit unserer letzten Folge vorerst.
Und bis dahin haben wir noch eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, was die Mafia in Deutschland so treibt? Warum Zitronen im 19. Jahrhundert zum Aufstieg der Mafia geführt haben? Und was es mit der Todesroute zwischen Mannheim und Sizilien auf sich hat? Das finden Stefan und Helena im Podcast Mafialand, die deutsche Spur, raus, auf ihrer Reise von Mannheim nach Sizilien.
Dafür haben sie mit Mafiajägern gesprochen, mit der deutschen Polizei und Hinterbliebenen von Opfern der Mafia. Und dabei haben sie herausgefunden, die Mafia ist aktiver denn je in Deutschland. Was da die Polizei dagegen macht, die neue Staffel von Mafialand hört ihr jetzt in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wir sind in 2 Wochen zurück. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.